Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, spannende Nachrichten gab es diese Woche wieder in Richtung KI-SEO bzw. Geo, wenn man das so nennen möchte. Und Google hat sich dazu geäußert in Person von John Müller und auch Danny Sullivan. Und sie haben uns mal so ein bisschen einen Einblick oder aus ihrer Sicht eine Einordnung gegeben, wie sich SEO und Geo zueinander verhalten. Außerdem sind inzwischen endlich die Daten im Indexierungsbericht der Google Search Konsole wieder aktuell. Eine Studie zeigt deutliche Abweichungen zwischen API und gescrapten Ergebnissen in KI-Tools und eine weitere Studie zeigt, dass die YouTube-Präsenz der wichtigste Faktor für die KI-Sichtbarkeit von Marken ist. Ja, und last but not least, Google rollt mit den Read More Links auf den Suchergebnisseiten ein neues Feature aus. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Und ja, fangen wir doch gleich mal an mit der Einordnung zum Thema KI, SEO bzw. Geo. Und über dieses Thema haben sich jetzt John Müller und Danny Sullivan von Google unterhalten in einer neuen Episode ihres Podcasts oder des Google-Suche-Podcasts Search of the Record. Und das Thema ist relativ relevant und aktuell, denn mit dem Aufkommen neuer generativer KI-Suchen, da kursieren in der Marketingwelt eben auch viele neue Begriffe wie AEO für Answer Engine Optimization oder eben auch GEO für Generative Engine Optimization. Und laut Danny Sullivan und John Müller sind diese neuen Begriffe oft irreführend. Und ich finde es relativ spannend, was sie zu erzählen haben und hatten zu dem Thema und wie sie eben dieses ganze Thema Geo und SEO zusammengebracht haben. Danny Sullivan hat betont in dem Podcast, dass SEO weiterhin der übergeordnete Begriff bleibe. Und er vergleicht die aktuelle Entwicklung mit früheren Spezialisierungen, so wie Local SEO keine komplett neue Disziplin war und ist, sondern ein Teilbereich der allgemeinen Optimierung. So seien eben auch Anpassungen für KI-Formate, ob man sie nun Geo oder AEO nennt, lediglich eine Unterkategorie von SEO. Und wer SEO Südwest schon länger folgt, der weiß ja, dass das auch meine persönliche Meinung ist. Ja, das Grundprinzip, das bleibe unverändert, das gehe darum zu verstehen, wie Menschen nach Informationen suchen und wie man Inhalte so bereitstellt, dass sie erfolgreich gefunden werden. Und wer versucht, seine Inhalte speziell für ein bestimmtes KI-System oder ein Modell zu optimieren, der laufe Gefahr, das eigentliche Ziel aus den Augen zu verlieren. Sullivan warnt davor, einer bestimmten Sache hinterher zu jagen, so sagt er es wörtlich, weil sich Algorithmen ständig ändern und man dann auch ständig eben nachschärfen oder nachkorrigieren müsse. Und das Ziel für alle Ranking-Systeme, das bleibe Content, der für Menschen geschrieben wurde und diese zufriedenstelle. Ja, und statt technischer Tricks empfehlen John Müller und Danny Sullivan eine Rückbesinnung auf Inhalte, die eine KI nicht einfach replizieren kann. Und da geht es zunächst einmal um Originalität statt Standardinformationen. Und dazu hat erklärt Sullivan, dass Modelle und KI-Systeme sehr gut darin sind, faktische sogenannte Commodity-Inhalte wiederzugeben. Ein Beispiel dafür ist die Frage nach der Startzeit des Super Bowls. Früher schrieben Websites lange Artikel um diese simple Information herum und heute liefert die Suche direkt die Antwort. Und Webseiten, die nur solche Standardinformationen bieten, die werden es dann entsprechend schwer haben. Die Stärke von Content Creators liege in ihrer Originalität und in den einzigartigen Perspektiven, die nur sie bieten können. Außerdem suchen Nutzer zunehmend nach authentischen Inhalten, oft in Form von Videos, Podcasts oder Erfahrungsberichten aus erster Hand. Und es gehe nicht darum, Authentizität künstlich herzustellen, sondern Wissen und Leidenschaft zu teilen, ohne sich zu sehr in technischen Optimierungen zu verlieren. Ja, und ein weiterer Aspekt ist demnach Multimodalität, also die Kombination von Text, Bild und Video. Weil die Suche zunehmend visuell und sprachbasiert funktioniert, zum Beispiel Videosuche, die eine Textantwort liefert, sollten Creators sicherstellen, dass sie nicht nur textlastig arbeiten, sondern auch Bilder und Videos bereitstellen. Und das hilft dann sowohl in klassischen Suchergebnissen als auch in neuen KI-Formaten. Ja, und abschließend raten Müller und Sullivan dazu, die Erfolgsmessung anzupassen. Wenn KI-Antworten einfache Fragen direkt klären, dann könnte das reine Klickvolumen als Messwert an Bedeutung verlieren und stattdessen sollten Website-Betreiber stärker auf die Qualität der Besuche und auf Konversionen, also Conversions auf Englisch, achten. Und Danny Sullivan argumentiert, dass Nutzer, die über KI-gestützte Suchen auf eine Seite kommen, oft besser informiert seien, weil die KI ihnen geholfen habe, ihre Anfrage zu verfeinern. Ja, und das Fazit von John Müller und Danny Sullivan: Wer bereits hochwertige, nutzerzentrierte Inhalte erstellt, ist auch für die Zeit der KI gut aufgestellt und muss nicht alles radikal ändern. Ja, ich empfehle euch auch einfach mal in diesen Podcast reinzuhören. Search of the Record ist immer wieder hörenswert. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar bin ich auf eine Studie gestoßen, die deutliche Abweichungen zeigt zwischen den Ergebnissen, die KI-Plattformen über Schnittstelle, also sogenannte API, liefern und die ja in der tatsächlichen Benutzeroberfläche angezeigt werden. Und das kann ein Problem sein bei KI-Tools, die zum Beispiel die KI-Sichtbarkeit von Marken messen. Denn viele dieser Tools basieren auf Abfragen, die eben an die API dieser KI-Plattform gestellt werden, beziehungsweise der Modelle. Und ja, da muss man dann eben unterscheiden, weil man ansonsten auf die falsche Fährte gelenkt werden könnte. Man muss zunächst einmal mit einem Missverständnis aufräumen. Was Entwicklern zur Verfügung steht, das sind nämlich Schnittstellen zu den zugrunde liegenden Modellen, wie zum Beispiel GPT 5.1. Und das Produkt ChatGPT, das Nutzer verwenden, ist dagegen weit mehr als nur dieses Modell. Es besteht nämlich zusätzlich noch aus speziellen System Prompts, zusätzlichen Datenfeeds, Interface-Logik und auch noch einigen Anpassungen, die in dem Fall nur OpenAI kennt. Und während eine API saubere, strukturierte Antworten liefert, zeigt das Web-Scraping tatsächlicher Ergebnisse von ChatGPT einen Einblick in das reale Nutzerergebnis inklusive Formatierung, Quellenangaben und interaktiven Elementen. Und in einer Studie von Surfer wurden 1000 Prompt-Ausführungen untersucht, um herauszufinden, wie gravierend die Unterschiede zwischen API und gescrapten Ergebnissen sind. Und die Ergebnisse der Untersuchung, die sind wirklich interessant. Zunächst fällt auf, dass die Antworten der API im Schnitt deutlich kürzer sind, nämlich im Mittel 406 Wörter. Bei den gescrapten Ergebnissen, also die Nutzer auf der Webseite gesehen hätten, waren es 743 Wörter. Noch kritischer ist das Verhalten bei der Websuche. Während gescrapte Ergebnisse fast immer eine Websuche auslösen und Quellen nennen, verzichtet die API nur 23% der Fälle auf eine Suche und liefert in einem Viertel der Fälle gar keine Quellen. Der wichtigste Befund ist jedoch die extrem geringe Übereinstimmung der Inhalte. Die Studie zeigt, dass sich die zitierten Quellen zwischen API und Webinterface nur zu knappen 4% überschneiden und bei den erwähnten Marken gibt es eine Überlappung von 24%. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn man API-Daten nutzt, um zu analysieren, welche Quellen ChatGPT für bestimmte Themen heranzieht, liegt man in 96% der Fälle falsch. Man optimiert für eine Realität, die der Nutzer so nie zu Gesicht bekommen. Um sicherzugehen, dass das kein reines Phänomen bei OpenAI ist, wurde derselbe Test für Perplexity durchgeführt mit fast den gleichen Resultaten. Auch hier sind die API-Antworten kürzer und zitieren weniger Quellen. Hier sind es durchschnittlich 7 gegenüber 10 im Webinterface. Die Überschneidung der genutzten Quellen lag bei Perplexity sogar nur bei 8%. Das bedeutet, dass die API und die Benutzeroberfläche ihre Informationen oft aus völlig unterschiedlichen Referenzen beziehen. API-Antworten unterscheiden sich so explizit von den gescrapten Antworten, dass ihre Nutzung als Proxy für AI-Sichtbarkeit zumindest fragwürdig ist. APIs liefern zwar strukturierte Daten, die sich hervorragend für den Bau von Applikationen eignen, aber sie spiegeln nicht wider, was echte Nutzer sehen. Und für Marken und SEO-Verantwortliche bedeutet das, dass zuverlässige Monitoring-Tools zwingend auf hochwertiges Scraping der tatsächlichen Web-Interfaces setzen sollten. Und selbst dann sind die Ergebnisse mit Vorsicht zu genießen, denn es liegt in der Natur der KI-Systeme, dass ihre Antworten eben nicht deterministisch, also vorhersagbar sind. Ja, und noch eine weitere Studie, auf die ich gestoßen bin. Und die besagt, dass YouTube oder die Präsenz auf YouTube der wichtigste Faktor für KI-Sichtbarkeit von Marken ist. Dazu hat Ahrefs eine Analyse durchgeführt auf Basis von 75.000 Marken und sie zeigt, dass die Präsenz auf YouTube und die allgemeine Markenbekanntheit einen großen Einfluss darauf haben können, ob eine Marke in den Antworten von ChatGPT, Google AI Overviews und dem AI-Mode erwähnt wird. Um diese Zusammenhänge zu verstehen, wurden Millionen von KI-Antworten unter der Verwendung des Ahrefs Brandradars ausgewertet und die Datengrundlage bildeten Domains mit einem Domain-Rating von über 40 und einem monatlichen Suchvolumen des stärksten Keywords von mindestens 800. Zur Auswertung nutzte das Team den Spearman-Korrelationskoeffizienten, bei dem höhere positive Werte auf einen stärkeren statistischen Zusammenhang hindeuten. Und dabei gilt dennoch, wie stets bei solchen Analysen, dass Korrelation nicht zwangsläufig Kausalität bedeutet. Das überraschende Ergebnis der Studie ist die dominante Rolle von YouTube. Über alle untersuchten Plattformen hinweg, ChatGPT, AI-Mode und AI-Overviews, zeigten YouTube-Menschen die stärkste Korrelation mit der Sichtbarkeit. Hier lag die Korrelation bei 0,737. Und damit übertrafen sie alle anderen Faktoren. Dabei geht es nicht nur um die Titel der Videos. Als YouTube Mentions definiert die Studie jedes Auftauchen eines Markennamens in Titel, in der Videobeschreibung oder im Transkript des Videos. Interessanterweise ist die bloße Anzahl der Erwähnungen dabei sogar etwas wichtiger als die durch die Zahl der Videoaufrufe gewichtete Reichweite, die sogenannten Mention Impressions. Dass das nicht nur für die Google AI Overviews und den Google AI Mode gilt, sondern auch für ChatGPT, das liegt an den Trainingsdaten. Modelle wie GPT-4 wurden unter anderem mit Millionen Stunden an YouTube-Transkripten trainiert. Neben YouTube bleiben Erwähnungen im Web, sogenannte Branded Web Mentions, ein wichtiger Faktor für die Sichtbarkeit. Hier lag die Korrelation zwischen 0,66 und 0,71. Zu diesem Kriterium gehören zum Beispiel Nennungen einer Marke in Blogposts, Artikeln oder in Foren. Ein weiterer wichtiger Faktor sind sogenannte Branded Anchors, also Ankertexte mit Markennennung bei Links. Sie gelten als bewusste Empfehlung und verbinden Markenpopularität mit Autorität. Klassische SEO-Kennzahlen wie das reine Linkvolumen oder die Anzahl der Unterseiten zeigen dagegen fast keinen Zusammenhang mit der KI-Sichtbarkeit. Die Strategie, massenhaft programmatisch erstellte Inhalte zu veröffentlichen, scheint für die KI-Optimierung daher wenig Wirkung zu haben. Aus den Ergebnissen lässt sich eine einfache Empfehlung ableiten. Wer in der KI-Suche sichtbar sein will, sollte weniger auf technische Linkmenge oder Massencontent setzen, sondern primär in den Aufbau einer echten Marke und auf Präsenz in YouTube bauen. Ja, ein neues Suche-Feature gibt es bei Google, nämlich Google hat die Read More Links auf Suchergebnisseiten ausgerollt und das zumindest für englischsprachige Suchergebnisse auf dem Desktop. Google zeigt jetzt innerhalb des Snippets einen Read More Link an und dieser verweist dann auf die entsprechende Textstelle der Webseite, von der Google das Snippet gezogen hat. Und das ist sehr praktisch, denn man landet dann eben direkt dort, wo auch die interessanten Informationen stehen. Google hatte das früher ja auch schon für Featured Snippets eingeführt und jetzt eben auch für normale Suchergebnisse. Für die Gestaltung von Webseiten bedeutet das, wer bisher darauf gesetzt hat, dass die Besucher einer Seite zunächst einen langen Einführungstext lesen oder Werbung ansehen, wird sich darauf nicht mehr verlassen können. In Kombination mit der Erstellung der Snippets per KI, die Google mehr und mehr vornimmt, wird sich dieser Effekt wohl noch verstärken. Google pickt sich dann je nach Suchanfrage die passende Stelle einer Webseite heraus und verlinkt diese direkt. Bleibt abzuwarten, ob und wann Google die neuen Links auch für andere Sprachen einführen wird. Ja, und dann eben, wie schon eingangs gesagt, die Daten im Indexierungsbericht der Google Search Konsole, die sind wieder aktuell und haben jetzt ein Aktualisierungsdatum vom 14.12., zumindest das letzte Mal, als ich nachgeschaut hatte. Lange Zeit waren sie auf dem Stand vom 21.11. geblieben. Ja, und der Indexierungsbericht ist ja einer der wichtigsten Bestandteile der Google Search Konsole und gibt Auskunft darüber, welche Seiten den Weg in den Google Index gefunden haben und welche URLs abgelehnt wurden und dann auch zusätzlich noch aus welchen Gründen sie abgelehnt wurden. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und ich hoffe, es war auch was Interessantes für euch dabei. Noch mehr würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. In etwa einer Woche gibt es dann die nächste Ausgabe hier auf SEO Südwest und in der Zwischenzeit halte ich euch natürlich auch auf SEO Südwest auf dem Laufenden mit täglich den aktuellsten News, manchmal auch am Wochenende. Ich wünsche euch eine gute Zeit und ja, schöne Weihnachtstage. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Christian.